Zeichnung. Uns Belladonna uns angucken. Sehr schönes Mittel, großes Mittel, eins der Polykräste, ganz an vorderster Stelle letztendlich immer, wenn ihr irgendwie gerade bei akuten Erkrankungen schaut. Und bei Belladonna können wir auf jeden Fall sagen, dass wir eine große Intensität der Symptome haben. Ich speichere mal kurz das hier ab und mache ein neues Whiteboard auf. Ja, so. Und dann machen wir den hier mal kurz weg und gehen jetzt mal zu Belladonna. Also Belladonna. Ja, warum eigentlich Belladonna? Belladonna deshalb, weil tatsächlich die Tollkirsche, wenn man den Saft der Tollkirsche nimmt und ins Auge tröpfelt, die Pupillen sich erweitern. Und erweiterte Pupillen sprechen immer irgendwie für eine sexuelle Bereitschaft. Deshalb Belladonna, schöne Frau, die also irgendwie etwas möchte. Ja? Und das wurde also durchaus in früheren Zeiten gerne angewendet, um sozusagen sich schöner zu machen. Erweiterte Pupillen, also ganz eindeutig Hinweis auf Sympathikus. Hier haben wir also eine starke Sympathikusbetonung und deshalb spricht alles von Belladonna für eine Sympathikusbetonung. Das heißt also Palpitation, Pochen, schnelleres Herzklopfen, hoher Blutdruck, bedingt auch durch stärkere Auswurfskraft des Herzens. Insgesamt eine schnellere Reaktionsbereitschaft, das heißt also auch übererregt zu sein in allen möglichen Bereichen. Das heißt also auch zum Beispiel aggressiver zu reagieren, kämpfen zu wollen, an den Haaren reißen zu wollen, zu spucken, zu beißen und so weiter. Ein typischer, der größte Vertreter letztendlich der Nachtschattengewächse, die irgendwo alle das in sich haben, aber Belladonna hier ganz stark, aber natürlich auch Hyoscyamus und Stramonium, die da auch ganz stark darauf hinweisen. Claudia, bitte.
Also ich kenne das zwar auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber verschrieben habe ich es noch nie in einem übererregten und aggressiven Zustand. Also ich habe immer nur so diesen typischen dampfdösend vor sich hin Zustand gesehen, ja. Das ist irgendwie so dieses klassische Calciumcarbonicum, was halt Kind, was halt plötzlich Fieber bekommt und was dann halt in diesen Belladonna-Zustand reingerät, ja. Also aggressiv ist noch keins meiner Kinder geworden.
Okay, also ich habe das durchaus erlebt mit meinen Kindern und vor allen Dingen mit den Kindern meiner Schwester. Das war noch sehr viel intensiver. Denn bei Belladonna kommt noch eine, ja, sagen wir mal einfach ein Druck hinzu, ein so ein Drängen, so ein Kontrollgefühl, das also ungeheuer stark wird. Meine Schwester wird sich das heute nicht anhören, insofern kann ich das einfach mal so sagen. Ich halte mich für eine Mutter, die relativ locker ihren Kindern gegenüber war, was einige Vorteile, einige Nachteile hat. Die Nachteile, mit denen habe ich jetzt zu kämpfen. Bei meiner Schwester war es von vornherein Kontrolle über die Kinder. Sehr viel Kontrolle und sehr viel so in eine Richtung bringen. Aus dir wird mal das. Das bestätigt sie mir auch weiterhin immer wieder, wenn sie was sagt. Sie ist sozusagen der Coach ihrer Kinder und ihre Kinder werden eines Tages eben die Dinge erreichen, die sie für sie vorgesehen hat. Und Belladonna, wie auch eigentlich alle Nachtschattengewächse, haben ganz viel etwas zu tun mit einem Druck, mit etwas erreichen und Beengung irgendwie auch ganz stark. Beengung insofern, als man ja letztendlich etwas ganz klar vor Augen hat, das schaffen will und das machen will und so weiter und dafür auch was einsetzt, aber dann begegnet man auch wiederum seinen bösen Seiten gleichzeitig. Das kann passieren, dass man dann irgendwelche Träume hat von irgendwelchen Monstern und so weiter, sich darauf aber nicht so richtig konzentrieren möchte, weil man Angst davor hat, aber sich dann gleichzeitig wiederum Freunde schafft, die dann irgendwelche Monster sind, Kinder, die ja ganz häufig davon berichten, dass sie irgendwelche Freunde haben, die irgendwie Monstern ähneln, mit denen sie sich dann irgendwie unterhalten. Ein Problem damit, bestimmte Dinge loszulassen, wie zum Beispiel ihren Stuhl, Enkopresis, da das Schlagwort dafür, also eine Schwierigkeit, den Stuhl rauszulassen. Aber gleichzeitig, wenn man den so lange unterdrückt hat, dann eben wieder Stuhlabgang unkontrolliert. Aber dann eben die Angst davor, diesen Stuhl einfach ins Klo zu geben und wegzuspülen, weil das ein Teil von einem selber ist. Also irgendwie einen Bezug zu irgendwie einer Anderswelt, in die man aber nicht hineingehen will, die man aber trotzdem immer wieder versucht zu integrieren. Und dann daraus Albträume bekommt. Ein deutliches Symptom von Belladonna ist das Zähneknirschen nachts. Die schlafen nie ruhig. Die knirschen immer mit den Zähnen nachts, wenn sie schlafen. Sie schlafwandeln. Bei Stramonium kommt es so weit, dass sie nicht schlafen können, wenn nicht das Licht brennt. Also irgendwo, wenn sie aufwachen mit der Nacht und es ist dunkel, dann können sie überhaupt nicht mehr weiterschlafen, weil irgendwie muss Kontrolle herrschen. Es geht um Kontrolle. Es geht um Kontrolle meines zweiten Ichs oder der Anderswelt oder dem, was ich irgendwie weiß von der Anderswelt, die irgendwo Gefahren in sich birgt. Ich will da nicht rein. Ich muss das kontrollieren und immer wieder irgendwie Spannung dadurch. Und diese Spannung führt dann auch dazu, dass sie beißen und spucken und sich auch verstecken wollen. Also typisches Symptom für Belladonna ist eben auch das Kind, das also in einer Erkrankung, einer heftigen Erkrankung. Belladonna ist eben eines dieser Mittel, die eben diese heftigen, akuten Erkrankungen haben, obwohl es auch durchaus chronische Belladonna-Zustände gibt. Aber in der heftigen Erkrankung jetzt plötzlich versteckt sich das Kind unter der Bettdecke oder baut sich eine Höhle und geht in die Höhle rein, irgendwie unter Decken und so weiter, will sich verstecken, will nicht angeguckt werden, will nicht angesprochen werden, verstecken. Einfach diese wahnsinnige Angst irgendwie von Beeinflussung von außen und vor allen Dingen Kontrolle über sich selbst. Eva?
Wie würdest du denn im akuten Zustand Belladonna und Aconitum differenzialdiagnostisch auseinanderhalten? Das finde ich nicht so einfach.
Bei Aconitum hätte ich immer einen wahnsinnigen Angst. Also diese große Angst in den Augen, wirklich die Angst davor, jetzt zu sterben, unter den Symptomen, also wirklich große Angst. Und diese Angst lähmt auch. Und das ist ein echter Schockzustand, wo der Patient auch dieses hohe Fieber hat, was auch Belladonna bekommt. Aber er eben mit diesen Angst, also weit aufgerissenen Angstaugen dich anschaut und dir eventuell auch sagt, ich sterbe gleich. Während Belladonna sich eher äußert, eher aggressiv dann wird oder irgendwie durch Schwitzen, durch den heißen Kopf, aber kalte Extremitäten. Aconitum ist dann meistens eher blass im Gesicht. Aber es kann natürlich auch rot im Gesicht sein, aber es ist noch viel mehr der Schockzustand, während Belladonna sozusagen reagiert. Und vor
Ja,
allem das
finde
Pochen.
das aber in der Praxis ganz schwierig. Ich finde das in der Praxis ganz schwierig, die
Ist
beiden
nicht einfach, ja.
auseinanderzuhalten. Ne? Also so jetzt in der Theorie, klar, ne, wenn ich wirklich ein Symptom habe, ein Kind unter die Bettdecke und sagt, da sind Monster drunter, klar. Ne? Aber ich finde das in der Praxis, find ich das wirklich schwierig. Ne? Weil ja manchmal wirklich dann diese ganz klaren Symptome, also jetzt so wie das Monster oder so etwas, ne? Oder diese Formulierung, ich habe Angst, manchmal auch nicht so gegeben wird, von daher. Aber Claudia hat dazu eine Idee.
Ja, Claudia hat dazu eine Idee, aber ich möchte auch noch ganz kurz was sagen, Entschuldigung. Bei Aconitum wirst du ganz deutlich einen Zusammenhang mit einem Ereignis, gerade in einem solchen akuten Zustand, einem meinetwegen jetzt Erkältung sehen, dass jetzt gerade irgendwie kalte Luft auf den Menschen eingewirkt hat und es ungeheuer schnell geht, dass mit einmal diese wahnsinnige Angst, das hohe Fieber und eher ein blasses Gesicht mit wirklich deutlicher Angst im Gesicht, also einem Schockzustand auftritt, während bei Belladonna eben ganz stark diese Palpitation, eigentlich eher das rote Gesicht und dann eben auch ja, nicht so sehr diese Angst oder diese Schock, also du kannst dir richtig den Schock vorstellen, der Schock, das ist Aconitum eher, wo also dann auch der Blutdruck absackt und der Puls hochgeht. Bei Belladonna wirst du eher eben irgendwelche heftigen Reaktionen darauf haben. Aber Claudia, bitte.
Also ich bin gerade so für diese Unterscheidung der Meinung, dass du das in für deine Region wahrscheinlich schon feststellen wirst, dass es da typischerweise so ist, dass ihr eventuell häufiger Aconitum-Zustände habt oder eventuell häufiger Belladonna-Zustände. Also bei uns hier in der Gegend, Mainzer Raum, haben wir nicht so häufig diesen total trockenkalten Wind. Ein Aconitum-Zustand bekommt man dann auch irgendwie nicht ganz so häufig. Ich bin auch der Meinung, dass ein Aconitum-Zustand im Allgemeinen bei einer körperlich sonst ziemlich robusten Konstitution auftritt.
Ja.
Und ganz ehrlich, das haben wir heutzutage gar nicht mehr so viel. Während so dieses Belladonna, Calcium, diese Kombination, das ist einfach häufiger. Auch wenn man das immer hört, dieses Aconitum, aber so viel ist es gar nicht mehr. Also diese Differenzierung, ich denke, häufiger ist wahrscheinlich das Belladonna. Was auch so typisch ist, ist diese trockene Kälte natürlich bei Aconit. Da ist eben auch für Aconit typisch, dass das Kind dann abends ganz plötzlich krank wird, während Belladonna zum Beispiel typischerweise die Verschlechterungszeit nachmittags hat. Ja. Also ein Kind, was zum Beispiel von der Schule nach Hause kommt und dann plötzlich irgendwie regelrecht in sich zusammensackt. Ja. Da haben wir von den Zeiten her auch eine Möglichkeit, das ganz gut zu differenzieren. Ja. Und dann eben Aconitum steht eigentlich die Angst meistens im Gesicht geschrieben. Ja.
Ja.
Und man muss eigentlich ein Aconitum und ein Belladonna-Kind angucken. Also Belladonna, eben diese erweiterten Pupillen und sieht einfach fiebrig aus. Und Aconitum sieht schlicht und einfach ängstlich normalerweise aus. Ja. Also das wäre so eigentlich die Differenzierung. Ich denke, da hat man dann schon so praktische Hinweise. Und man, je nach Region kommt das eine eben häufiger vor als das andere. Das merkt man auch in der alten Literatur. Einige haben häufiger, was weiß ich, Gelsemium oder sowas Fälle. Und je nachdem, also das sieht man dann schon, was die häufiger haben.
Okay, Silke.
Ja, dem kann ich mich ja eigentlich nur anschließen. Was mir noch dazu einfällt, ist, ich habe irgendwo mal, ich weiß nicht, ob es der Kent oder der Nash war, die haben ganz ausdrücklich betont, dass zu Aconit kein Schweiß gehört. Dass sobald Schweiß einsetzt, Aconit vorbei ist. Und Belladonna ist halt schweißig.
Ja, klar. Ja. Habt ihr noch was dazu zu sagen oder nehmt ihr noch mal eure Hände raus, wenn sie dann, wenn ihr noch was
habe
zu
ich eine
sagen
Diskussion habt? In Fluggang gebracht. Ich wollte nicht dein Zeitplan.
Nee, das ist doch toll.
Reden, aber es ging mir gerade.
Nein, überhaupt nicht, Eva. Überhaupt nicht. Es ist toll so. Das ist toll so. Also bei Aconitum. Zu Aconitum. Ja, Claudia, willst du noch was sagen oder ist das eine alte Hand?
Das war keine alte Hand. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, kann
das so richtig sein. Okay, einfach nochmal zu Aconitum. Stellt euch vor, einen Menschen, der gerade Zeuge eines Erdbebens war, der gerade vielleicht Zeuge eines Flugzeugabsturzes war, bei dem er nicht selber dabei war, den aber selber mitbekommen hat. Oder stellt euch vor, der Mensch, der eine Explosion mitten in der Stadt mitbekommen hat oder ein Attentat, das ist der Aconitum-Zustand. Diese Angst ist das, was ihr in den Augen der Patienten seht. Die kommen nach Hause und haben meinetwegen eine Radtour gemacht, wo sie Einwirkung von kaltem, trockenen Wind auf sich hatten, kommen nach Hause und es fangen Lähmungserscheinungen an. Und alles geht total schnell und sie haben eine Faciales-Lähmung mit einmal. Und alles läuft ihnen eben aus dem Mund raus, wenn sie irgendwas versuchen zu essen oder zu trinken. Und sie haben Angst. Dass Aconitum überhaupt nicht schwitzen kann, dem möchte ich etwas widersprechen, denn wenn eben diese Angstsituation, diese typische Schocksituation besteht und der Patient wirklich eine große Angst vor Tod mit einmal hat, er ist in die Berührung gekommen mit dem Tod. Er war Zeuge eines Erdbebens, er hat einen Flugzeugabsturz selber gesehen, er war Zeuge eines Attentats, wo Menschen umgebracht wurden. Also ganz deutliche Berührung mit dem Tod und mit einem Mal hat er selber Angst, wahnsinnige Angst vor dem Tod. Das ist Aconitum. Deshalb können auch chronische Aconitum-Zustände entstehen, wenn jemand so etwas einmal erlebt hat. Dieser Patient, und Entschuldigung, Claudia, ich lasse dich gleich, wird häufig, und das ist bei Aconitum für chronische Aconitum-Zustände sehr typisch, zwischendurch unheimlich ruhig sein, aber plötzlich kriegt er wieder Zustände und dann geht er sofort in die Notfallaufnahme, also in die Notaufnahme, ins Krankenhaus. Das sind die Leute, die da ständig sind und irgendwie sagen, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt, Sie müssen mir helfen, ich habe Angst vorm Tod. Das sind Leute, die plötzlich diese Angst bekommen. Und wenn Sie das umsetzen können, dann gehen Sie halt in die Notaufnahme. Das ist eben diese wahnsinnige Angst vor dem Tod. Und Sie sagen auch, ich sterbe in 2 Stunden. Sagt den Tod voraus. Das ist noch anders als Belladonna, aber Claudia wollte noch was dazu sagen.
Noch mal ganz kurz zum Schweiß. Der Börike schreibt, bei Aconitum durchnässender Schweiß an den Körperteilen, auf denen man liegt, bessert alle Symptome. Ja,
Ja,
kalten Schweiß natürlich auch,
genau.
was du eben genau gesagt hast, aber dieser durchnässende Schweiß an den Körperteilen, ja, also es kann auch Schweiß haben.
Ja, genau. Aconitum hat vor allen Dingen sehr viele Zeichen von Lähmung, von Zittern, von Schwindel, von Atemlosigkeit und vor allen Dingen eben dieser Furcht vor dem Tod. Belladonna müsst ihr euch einfach mehr so vorstellen, dass das Ganze mehr nach außen geht. Bei Aconitum wird diese Angst sozusagen verinnerlicht. Und die Angst zeigt sich dann in den Augen und vielleicht indem der Patient in die Notaufnahme geht. Aber er zeigt es nicht direkt nach außen. Belladonna würde nach außen den Schweiß zeigen. Wobei wir bei Belladonna eben hauptsächlich irgendwie das rote Gesicht, das rote schwitzende Gesicht haben und Kälte der Extremitäten. Aber es kommt vor allen Dingen irgendwie auch zu irgendwelchen Reaktionen nach außen hin. Das heißt also irgendwie sich wehren gegen irgendwas, irgendwelche Krämpfe, irgendwelches ja, Beißen, Spucken und so weiter. Also irgendwie eher etwas Gewalttätiges nach außen, was aus diesem wahnsinnigen Druck, der in ihn selber herrscht, eben rührt. Dieser Druck muss irgendwann rausgelassen werden. So ähnlich wie bei der Enkopresis ganz lange der Stuhl zurückgehalten wird, dann aber plötzlich kommt und dann heftig kommt und dann eben auch auf dem Weg nach Hause von der Schule, dann mit einmal scheißen sie sich in die Hose sozusagen und können das dann auch nicht mehr kontrollieren. Vorher haben sie aber immer kontrolliert. Das ist so mehr diese Belladonna-Geschichte. Und dann ist es natürlich, wir können eigentlich eher sagen, Belladonna ist das Mittel, das bei den Fiebermitteln sehr viel mehr schwitzt. Da läuft es richtig. Und vor allen Dingen haben wir eine ausströmende Hitze vom Körper. Also ihr setzt euch in die Nähe dieses fiebernden Kindes und ihr spürt geradezu, wie heiß das ist, auch wenn ihr nur daneben sitzt und es gar nicht anfasst. Also so eine ausstrahlende Hitze. Und das geht eben hauptsächlich vom Kopf aus, während die Extremitäten eher kalt sind. Dann haben wir eben ganz stark dieses Pulsieren. Also pulsierende Schmerzen insgesamt. Also Kopfschmerzen werden als pulsierend geschildert. Irgendwelche Entzündungen werden als pulsierend geschildert. Wir haben bei Aconitum natürlich auch irgendwie das Herzrasen, die Palpitationen. Aber das Ganze geht mehr in die Angst rein. In die Angst, ich sterbe gleich. Und bei Pulsatilla ist es einfach so ein Puh, 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 Puh. Das überwältigt mich. Claudia?
Man muss sich einfach auch vorstellen, dass in der Entzündung eben sich bei Belladonna halt typischerweise auch wirklich immer das Blut sammelt. Also so dieses Völlegefühl und deswegen auch dieses Pochen und so. Also das da, man sieht es auch an der ganzen Röte immer. Also zum Beispiel eine Angina, Belladonna-Angina ist halt wirklich sehr, sehr rot und hat halt diese pulsierenden Schmerzen dann typischerweise. Und dann eben auch der entsprechende Körperteil, also eine Angina, Belladonna Angina hätte immer einen hochroten Kopf.
Ja, genau. Die hätten einen hochroten Kopf, ganz genau. Und ich hatte ja vorher auch schon bei Baptisia auf diese Korrelanz oder diese Verbindung zu Glonoinum hingewiesen, wo also wir einen ähnlichen Zustand im Gesicht sehen würden, dieser Benommenheit des trunkenen Zustandes. Glonoinum, also irgendwie das Mittel, das also bei einem schlimmen Hitzeschlag, Sonnenstich, relevant wird. Wenn also jemand tatsächlich meinetwegen jetzt 2 Liter richtig schlimmen sizilianischen Wein getrunken hat und dann in sich an den Strand legt und einschläft und dann da 3 Stunden schläft und dann die Sonne auf ihn einknallt und dann wacht er auf und ist also völlig fertig, ist sonnenverbrannt, benommen und alles. Das wäre also ein Glonoinum-Zustand. Und Belladonna, das kennen wir auch als eine Folge nach Hitzschlag mit eben diesen pulsierenden Schmerzen, wobei eben Glonoinum, wenn die pulsierenden Schmerzen da sind und insgesamt noch eine ganz starke Benommenheit hinzukommt, und es sozusagen noch ein schlimmerer Zustand ist, eher indiziert ist. Bei Belladonna haben wir irgendwie auch immer eine Reaktion. Eine Reaktion auf diesen Zustand. Das Kind oder auch der Erwachsene wird irgendwie darauf reagieren. Irgendetwas wird er abweisen. Lasst mich in Ruhe. Geh weg. Gib mir das. Nein, will ich nicht haben. Ich habe Durst. Durst vor allen Dingen auf Zitronenwasser, auf irgendwelche sauren Getränke, das ist auch sehr typisch für Belladonna. Durst, trinken und dann wegschmeißen. Derjenige, der sich um ihn kümmert, der wird an den Haaren gezogen, angespuckt, gekniffen, irgendetwas. Da kommt irgendwie eine Äußerung nach außen. Aconitum ist viel geschockter. Der tut das gar nicht. Der hat einfach nur Angst. Wahnsinnige Angst zu sterben. Belladonna reagiert auch echt heftig. Und das hat etwas damit zu tun, dass es eben ein Nachtschattengewächs ist. Und Nachtschattengewächse sind, also Aconitum ist natürlich auch ist ein ganz, ganz starkes Gift. Ja, das ist eine Pflanze, der blaue Sturmhut ist eine Pflanze, die auf sehr kargen Böden wächst, kleine Wurzeln hat und offensichtlich es fertig bringt, aus dem wenigen, was sie bekommt, eines der stärksten Pflanzengifte zu bilden, die es überhaupt gibt. Bei den Nachtschattengewächsen haben wir eine starke Drogenwirkung. Das heißt also, Drogen gehen immer irgendwie in den Bereich über, dass wir aus dem jetzigen Zustand, also aus der Realität, in einen Zustand übergehen der Irrealität oder der Anderswelt, irgendwie Geisterwelt, wie auch immer. Denkt auch an solche Mittel wie dann letztendlich das, was Psilocybin macht oder Opium macht und so weiter. Also irgendwie ein Übergang aus der Realwelt in die Anderswelt Und das hat ganz viel mit den ganzen Nachtschattengewächsen zu tun. Bei den Nachtschattengewächsen ist es allerdings so, die wurden früher so angewendet, dass die Leute das halt bekommen haben, um irgendwie sich zu entspannen oder auch einfach in eine Anderswelt übergehen zu können. Aber sie kamen immer zurück ohne wirkliche Erinnerungen daran. Während eher solche Halluzinogene, wie jetzt zum Beispiel eben diese Pilze, ne, oder ja, wie heißt Anhalonium zum Beispiel, dazu verwendet wurden, dass die Leute in die Anderswelt rübergehen, um aus der Anderswelt etwas rüberzubringen in die reale Welt, also irgendwelche Erfahrungen. Das macht zum Beispiel auch Haschisch oder Opium. Da haben die Leute Erfahrungen gemacht in der Anderswelt, die sie auch mit zurückbringen. Bei den Nachtschattengewächsen ist es eher so, dass sie übergehen in die Anderswelt und dadurch irgendwie auch Kontrollverlust haben und andere Erfahrungen haben, aber zurückkommen und letztendlich dieselben sind mit einer Erinnerung, aber die irgendwie von Horror geprägt ist. Und deshalb haben sie so wahnsinnige Angst davor, weil sie das nicht wirklich erfahren haben. Sie haben nicht irgendwie jetzt irgendwie Dinge erlebt, die sie mit etwas verknüpfen können, sondern sie haben einfach festgestellt, es gab hier eine Änderung meines Bewusstseins und ich kann es nicht richtig einordnen. Und deshalb haben sie auch ganz viele Ängste. Sie haben große Ängste, zum Beispiel vor Hunden. Belladonna hat eine riesige Angst. Ja, das ist unser Freund Friedrich, der mir hier gerade was sagt, ja. Hunde zum Beispiel machen Belladonna große Angst. Und wir haben viele Träume von Hunden, wir haben auch viele Träume von Wölfen. Irgendwie so dieses, das könnte man auch wieder mit den Nachtschattengewächsen so ein bisschen in Verbindung bringen. Also einerseits der Hund, der domestiziert ist, aber trotzdem noch ein Wesen ist, das unter einer Situation, die also irgendwie bedrängt ist, zum Wolf werden kann. Deshalb diese Gefahr. Ich könnte zum Wolf werden. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht, könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Das sind so Sachen, die bei Belladonna ganz stark werden. Diese Angst auch davor, mit irgendwie von jemandem bedroht zu werden. Ganz typisch ist für Belladonna Delirien, Fieberdelirien, dass sie irgendwelche Tiere sehen. Dass sie irgendwie sagen, da oben in der Ecke, oh, da laufen ja so kleine Tiere rum oder sowas. Das ist ein typisches Belladonna-Fieberdelirium, dass sie irgendwelche Halluzinationen von Tieren haben oder von irgendetwas, das sie angreifen will. Das ist ganz stark für Belladonna. Habt ihr dazu eine Frage oder eine Idee? Habe ich euch jetzt gerade überfordert oder war ich nicht klar genug? Also ich will das gerne noch ein bisschen. Das ist, es hat mich sehr fasziniert bei dem Buch von Massimo Mangialavori, der über die Solanaceae schreibt, bei denen das allen irgendwo präsent ist. Diese Geschichte mit der Anderswelt, dass du eben übergehst in etwas, aber nicht direkt. Du bringst keine Erinnerung zurück, aber du bringst Ängste mit daraus zurück. Und diese Ängste wirken sich auf dein Leben ein. Und du versuchst die ganze Zeit etwas zu kontrollieren. Deshalb eben auch ganz stark dieses Zähneknirschen nachts. Weil das Kontrolle ist. Irgendwo der Versuch zu kontrollieren, dass ich auch im Schlaf nicht abdrifte in diese andere Welt, von der ich etwas weiß, die ich aber gar nicht haben möchte bei mir. Und teilweise dann eben auch dieses, ich habe einen Freund aus der Anderswelt, der sieht aus wie ein Monster und mit dem unterhalte ich mich jeden Abend, was Kinder eben teilweise so haben. Wenn sie dann Bilder von ihren Freunden malen, mit denen sie sich jeden Tag über unterhalten, dann sind das also häufig ganz schlimm aussehende Monster. Aber das ist ein Versuch, damit irgendwo klarzukommen. Ja, ich hätte jetzt gerne eine Frage von euch. Ui, ich Ich muss mal in den Textchat gucken, vielleicht hat da jemand was geschrieben. Amoklauf, okay. Amoklauf, ja. Könnte durchaus passieren, wenn Belladonna sich überhaupt nicht mehr in der Kontrolle hat, dann könnte ein Amoklauf daraus werden. Und das zeigt sich bei Hyos. Hyoscyamus, auch ein Nachtschattengewächs, das sind sozusagen Amokläufer, obwohl sie eher lustig, lächerlich sind in ihrem Amoklauf. Claudia, bitte.
Zum einen, der Amoklauf bezog sich noch auf die Akonitum-Auslösersituationen. Also das ist schon ein ganzes Weilchen her.
Okay.
Und zum anderen, ich meine, wir haben jetzt ja schon bald 10, wollen wir uns noch vielleicht ein bisschen drauf eingehen, auf die körperlichen Schwerpunkte, was man, also außer im Wesentlichen Fieber, bei Belladonna so haben. Sonst kommen wir da wahrscheinlich
nicht. Ja, bitte. Das stimmt. Also, wir haben ganz deutlich in den körperlichen Symptomen eben eine Verbesserung durch sämtliche kalte Anwendung. Ein Verlangen danach, sich in einem dunklen Raum zu befinden. Da sehen wir so eine Polarität zu Stramonium, der es überhaupt nicht aushält, im dunklen Raum zu sein und sich überhaupt hinzulegen. Das ist also ganz typisch für Belladonna, irgendwie Ruhe, Zurückgezogenheit, Verstecken, dunkler Raum und so weiter, kalte Applikationen, während Sonne, Erschütterung, Hitze, all das verschlimmert. Und wir haben eben, wir können eigentlich alles Mögliche haben. Wir können Kopfschmerzen haben, wir können Bauchschmerzen haben. Bei Belladonna haben wir auch das Symptom, dass das nach hinten strecken, wenn der Patient also Bauchschmerzen hat, wenn er sich nach hinten überstreckt, dann hilft das. Oder sich auch auf den Bauch legt, das hilft. Das sind so letztendlich Verbesserungen in dem Bereich, aber ergänzt mich bitte. Ich habe heute ganz virtuos mich auf Belladonna eingestellt. Ich habe hier sonst keine weiteren körperlichen Symptome vorbereitet für euch. Ich kann natürlich jetzt nochmal einen Börike aufschalten, also öffnen, aber andererseits, wir haben bei Belladonna natürlich so wahnsinnig viele körperliche Symptome und es geht hauptsächlich um die Modalitäten jetzt in diesem Bezug. Aber es gibt sicherlich irgendwelche Dinge, die ihr hier noch wichtig findet. Ja, Claudia, bitte.
Also ich denke mal, so was man in der Praxis halt so haben könnte, ist zum einen den Bereich Tonsillen halt, also Halsentzündung, was man ja eigentlich vorhin hatten. Und dazu eben auch die Beziehung Scharlach, da ist es ja auch ein sehr typisches Mittel. Ja. Das war da nicht unbedingt behandeln, wenn es tatsächlich irgendwie festgestellt ist.
Dürfen wir nicht.
Aber, genau. Aber trotzdem, also man muss es halt wissen, so, das ist so das Bild. Und generell habe ich schon bei Belladonna eigentlich so eine, diese Meningitis-Richtung. Also das so ein bisschen
ja.
Im Kopf. Ja. Das passt eben dafür auch. Krämpfe, also zum Beispiel so diese Fieberkrämpfe bei kleinen Kindern. Also da könnte man auch an Belladonna denken zum Beispiel. Ja. Das wären so Situationen, ja, wo es mir halt so einfallen würde. Ja. Und generell
auch Harnwege natürlich.
Migräne. Ja, Harnwege, genau. Aber Migräne zum
ganz
Beispiel.
Stark und da haben wir
Kopfschmerzen, ja. Also das sind so diese klassischen Belladonna-Situationen.
Genau, und bei den Harnwegen, da müssen wir vor allen Dingen eben auch daran denken, dass es dann dabei auch zu Harnverhalt kommt, wir auch wieder eine heftige Entzündung haben mit Fieber. Normalerweise haben wir bei Blasenentzündungen ja kein Fieber oder nur geringes Fieber, aber unter einer Belladonna-Blasenentzündung würden wir Fieber haben und es gäbe auch wieder pulsierende Schmerzen und also pulsierende Erscheinungen und Schmerzen und so weiter. Tenesmus, was auch immer. Also den Bereich gibt es auch. Es gibt eben einfach so Ich war jetzt irgendwie
Annette?
gerade weg, hatte ich das Gefühl. Ich hatte so ein
Genau, du warst weg, ja,
Standby mit einem
richtig.
Mal. Ja, ich hatte ein Standby mit einem Mal. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das hatte ich bisher noch nicht. Wir könnten natürlich auch irgendwelche Atemwegserscheinungen haben, also irgendwelche Husten, und dabei haben wir dann meistens eher so einen trockenen Husten und Kitzelhusten und so weiter, aber Fieber wird dabei sein, auf jeden Fall. Wir haben viele Extremitätenbeschwerden mit auch dem Verlangen, sich jetzt irgendwie wieder nach hinten zu beugen. Also irgendwie Druck auszuüben oder Spannung auszuüben. Insgesamt haben wir einen angespannten Zustand. Stellt euch einfach mal so einen richtigen, heftigen Sympathikus-Zustand vor. Wir haben hier einen richtigen, schönen Sympathikus-Zustand. Es ist alles überspannt, Hektik, Überreaktion. Und jetzt dagegen irgendwie was machen. Das, no, die weiten Pupillen und so weiter. Ja, also letztendlich ein Mittel der heftigen Erregung auf jeden Fall, aber auch Aconitum ist auch ein Mittel der heftigen Erregung. Und man kann beide Mittel im Fall von Fieber, von heftig einsetzendem Fieber schon verwechseln. Aber wenn man ein bisschen genauer schaut und wenn man einfach mal sieht, habe ich hier einen Patienten, der hier wie von Angst zerfressen ist, mit weit geöffneten Augen und eigentlich gar nicht reagiert, dann ist es eigentlich eher Aconitum. Und bei Belladonna hätten wir irgendeine Reaktion darauf. Irgendetwas würde passieren. Also ich zumindest habe das immer bei den Kindern, die ich dann behandelt habe, so gesehen. Und besonders deutlich, wie gesagt, war das immer letztendlich bei den Kindern meiner Schwester, die eben allesamt eben immer so heftig reagiert haben und da eben auch immer irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein kleines bisschen gewalttätiger Aspekt dabei war. Aconitum ist viel zu verängstigt, um gewalttätig zu reagieren, aber Claudia hatte ja gerade gesagt, dass es ihr noch nicht so aufgefallen ist. Mir ist das sehr deutlich aufgefallen, also dass da irgendwo ein Unterschied war zwischen diesen Mitteln. Und tatsächlich habe ich eher Belladonna in Fieberzuständen angewendet als Aconitum. Aconitum ist einfach dieses Schockmittel und ganz deutlich Folge von kaltem Wind und dann ganz plötzlich, ja, nach Hause kommen und schwer krank werden und Angst haben und eigentlich eher im Schockzustand sein. Claudia, bitte.
Man muss dazu natürlich auch sagen, dass ich meinen Kindern normalerweise überhaupt kein Belladonna gegeben habe in diesem Zustand. Also ich kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass das jetzt Belladonna gewesen ist, weil ich genau wusste, das ist spätestens am nächsten oder übernächsten Tag wieder vorbei. Die sind einfach so, ja.
Ja,
Deswegen, das war
muss man ja auch nicht
absolut
jedes Mal,
unnötig.
genau.
Ja, 39 Grad Fieber ist nicht unbedingt behandlungsbedürftig, meiner Meinung nach, wenn
Das
sonst nichts
stimmt.
anderes ansteht.
Das stimmt. Aber wenn es dann auf 40 zugeht, dann sollte man sich schon was überlegen. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass also da, also auch meine Schwester zum Beispiel selber ist ein typischer Belladonna-Fall. Die hat manchmal eben irgendwie kriegt sie einen grippalen Infekt und dann geht es sofort auf 40 hoch und dann deliriert sie auch richtig in ihren Fiebern. Ich kann mich daran erinnern, dass als sie hier noch bei mir uns zu Hause war, ich ihr dann immer Wadenwickel machen musste und sie mir dabei also die wahnsinnigsten Sachen erzählt hat und irgendwie völlig ausgeflippt ist und so weiter. Das waren durchaus echte Belladonna-Zustände, wenn ich mich daran erinnere. Nur damals habe ich keine Homöopathie benutzt, weil sie ist 4 Jahre älter als ich. Insofern war ich noch Kind, aber musste ihr immer diese Wadenwickel machen. Und dabei kam es dann auch schon mal vor, dass sie nach mir schlug oder irgendwie mit einmal furchtbar ausflippte und dies und das. Ich finde schon, dass das deutlich zu unterscheiden ist. Claudia?
Elke fragt fragt gerade im Chat, welche Potenzierung bei Fieber empfehlenswert ist. Also ich persönlich bin halt der Meinung, dass man eben die Potenzierung schlicht und einfach dem Krankheitszustand anpassen muss. Also bei einem absolut hochakuten Zustand muss man eben in der Potenzierung auch entsprechend hochgehen. Und wenn das halt so einfach nur Fieber ist, dann ist die Frage, ist es überhaupt behandlungsbedürftig? Und aber wenn es halt so, 39 bis 40, irgendwo sowas in dem Bereich, aber sonst halt nicht so sehr viel, man möchte aber schon mal was tun, dann würde ich wahrscheinlich mit einer C30 rangehen, aber das hängt dann auch, wie man halt üblicherweise verschreibt. Was würdest du machen?
Also ich würde bei einem Kind, das eine gute Lebenskraft hat, von dem ich also weiß, dass es ansonsten in seinem Leben ein sehr aktiver Mensch ist und in allen seinen Äußerungen eine starke Lebenskraft zeigt, auch durchaus gleich mit einer C1000 rangehen. Dann hat man den Mist weg und dann ist das in Ordnung. Bei einem Kind kann man das durchaus machen, wenn wir es mit einem älteren Menschen zu tun haben und der eventuell schon längere Zeit auch durchaus chronisch krank ist, dann auch durchaus mit niedrigen Potenzen, auch durchaus mit einer C6 und einer C12, aber die kann man ja auch öfters geben. Das ist eben ganz einfach so, dass dann das durchaus möglich ist, dass man dann alle 2 Stunden das wiedergibt oder auch alle halbe Stunde. Jemandem, der ein Laie ist und der sozusagen eine kleine Hausapotheke zu Hause hat und seine Kinder behandeln soll, dem würde ich niemals etwas Höheres als eine C12 empfehlen und dann meinetwegen jede Stunde gegeben, in Wasser aufgelöst am besten, denn und dann Rückruf. Ja, was da passiert. Aber ein Kind, das eine starke Lebenskraft hat, also nicht ein 2-jähriges Kind, aber sagen wir ein 4-jähriges oder 5-jähriges Kind, C1000 wunderbar. Und dann hat man das erledigt, Kind schläft ein, wacht auf und es geht ihm deutlich besser. Claudia?
Also ich denke mal vor allen Dingen, man muss das Kind kennen und man muss sich auch in seiner Verschreibung sicher sein. Das heißt, also ganz ehrlich, eine C30, also alles ab C30 gehört in die Hände von einem erfahrenen Homöopathen. Also jemand, der ein Laie ist, hat wirklich mit diesen Potenzen sollte er dann nicht arbeiten. Ja, aber wenn man halt...
Das ist gut, dass du das sagst, kennt, klar.
Dann kann man da durchaus auch mal höher rangehen. Und wenn man das Kind eben gut kennt, dann könnte man durchaus sagen, okay, eine C1000 ist dem angemessen. Also wenn das passt, hatte ich noch nicht die Situation, aber könnte ich mir vorstellen.
Also wenn du das Kind kennst und es dein Patient ist und du jetzt einfach eine Akutanforderung hast, dann ist das auf jeden Fall angesagt. Dann kann man das machen, wenn man sich da sicher ist, klar. Sonst auch eine C30, aber ich würde nicht jetzt irgendwie einer Mutter, die jetzt mich anruft und von dem Kind weiß ich gar nichts und die schildert mir irgendwas jetzt sagen, eine C1000 soll sie nehmen, abgesehen davon, dass sie es gar nicht so schnell zur Hand hat. Aber es ist natürlich umso schöner, je schneller dann diese Heilung erfolgt und je höher die Potenz, aber immer angepasst an die Lebenskraft des Patienten, desto schneller ist es eben auch einfach weg. Deshalb meine Aussage jetzt zur C1000, wenn ich weiß, Kind ist, und da sprechen wir hauptsächlich von Zuständen bei Kindern, die eben solche heftigen entzündlichen Erscheinungen bekommen, dann ist das schnell geregelt. Und wenn das klar ist, mit all den Symptomen, die wir heute geschildert haben, dann ist eine C1000 durchaus angesagt. Entschuldigt, ihr Lieben, ich habe jetzt in 9 Minuten eine Verabredung. Da muss ich jetzt hin. Ich